Triggerwarnung. Dieser Podcast kann Spuren von Fränkisch enthalten.
Also mein ganzer Lebensweg zieht sich die Fotografie wie ein roter Faden durch. Ganz unten wäre ein guter Slogan. Und jetzt kommst du als Staatssekretär wieder und der Direktor hat dann gesagt, man sei sehr stolz, dass ich an dieser Schule Schüler war.
Gott, Karl Freller, Annette zu. Der ist doch bei der CSU. Von einem Plakat kennst den Atom. Das ist mein Schwabach. Das ist mein Schwabach.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Gold im Ohr im Dezember. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Schwabach-Podcast und hoffentlich auch deinem Schwabach-Podcast. Es gibt ja mittlerweile bei Spotify die Jahresrückblicke. Und da habe ich jetzt schon einen bekommen, der zeigt, Gold im Ohr ist auf Platz 1. Und da freuen wir uns natürlich besonders, dass es so ist. Falls ihr Lust habt und auch Gold im Ohr bei euch auf Platz 1 oder in den Top 3 oder Top 10 ist und auf Instagram seid, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das auf Instagram teilt. Wir teilen es dann nochmal mit zurück sozusagen. Weil es natürlich uns auch freut, aber auch natürlich, weil die Reichweite erhöht wird und andere Schwabacher, die diesen Podcast noch nicht kennen, werden da informiert und werden vielleicht neugierig drauf gemacht. Genau, aber bevor wir jetzt mit unserem Gast anfangen, ich wollte kurz mal was sagen und ich weiß nicht, wie es euch so geht, das ist jetzt einfach mal ein privater Schwank auch ein bisschen. Es geht ja ein bisschen drunter und drüber, ne? Das Jahr, das rennt, wie die letzten Jahre natürlich auch. Wenn man Kinder hat, geht es noch viel schneller, habe ich bemerkt. Aber jetzt ist Dezember und irgendwie scheint, was weiß ich, hat mit Corona irgendwie was Komisches angefangen bei uns in der Welt. Weil, ich weiß es nicht, ich finde so hier Politik macht irgendwas, debattiert, ob sie jetzt hier einen neuen Bundeskanzler brauchen oder nicht oder was weiß ich. Bleibt denen überlassen, dieser Podcast ist unpolitisch. Das will ich nur sagen, ich habe es bis jetzt noch nie gesagt und ich denke, das merkt man auch, weil es mir wurscht ist, weil wir einfach reden, wir sind Schwabacher und wenn einer so reden will, wie er reden will, dann soll er so reden und so wie ich rede, so rede ich einfach, genau. Und das soll jetzt gar nicht irgendwie arrogant sein oder hier, ich mache, was ich will. Aber ich denke, mit dem Podcast rede ich jetzt hier keinem auf die Füße oder sowas. Und bis jetzt ist die Resonanz sehr gut, tatsächlich. Aber was mich natürlich noch mehr irgendwie schockiert und ich mir denke, so, jetzt wird es ein wenig verrückt, ist, wo ihr hinschaut, weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich durch Schwabach gehe, wo ich hinschaue, sucht jeder irgendwelche Arbeiter und Leute. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viele Arbeitslose wir haben, weil ich bin ja unpolitisch. Deswegen, weiß ich nicht, sind es vielleicht nur die zwei aus meinem Block. Aber es gibt ja bestimmt ein paar mehr. Und trotzdem suchen Bäckereien, Metzgereien, was auch immer, Arbeiter. Und es ist irgendwie, finde ich, ein wenig verrückt. Also weil ich glaube, der Markt war, weiß ich nicht, noch nie entweder so leergefegt oder so bereit für neue Arbeiter, wie es jetzt ist. Und was mich noch am meisten schockiert eigentlich ist, dass Läden auch schließen und das nicht, weil sie halt schlecht oder keinen Umsatz machen, sondern weil es ihnen Personal fehlt. Wie zum Beispiel, ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt, der Laden hinter der Kirche, der die Haushaltssachen verkauft, Gläser, Wein, Tee, was weiß ich was, der macht einfach nur zu, weil ihm Personal fehlt, weil sich da keiner reinstellt für keine Ahnung, wie viel Euro man da arbeiten darf in der Stunde. Aber da gibt es einfach keinen. Das ist so irgendwie traurig. Der Zeller macht zu. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, warum der zumacht. Ich habe einen Zeitungsartikel gesehen, habe nur gesehen, Zeller macht zu. Und dann habe ich schon, also das habe ich ja mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren können, dass ich jetzt da weiterlese. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Ich weiß gar nicht, war es die Frau Zeller, glaube ich, die den Laden führt, die Frau Zeller mal noch ans Mikrofon zu bekommen und zumindest noch die Geschichte zu erzählen vom Zeller, bevor er ganz dicht macht. Aber es ist doch, weiß ich nicht, es ist ein wenig schade, muss man ehrlich sagen. Und es ist super, wenn wir Essensläden, also quasi Restaurants, Cafés und was weiß ich was in Schwabach haben, aber das ist ja nicht das Einzige, was wir brauchen. Und wir bräuchten eigentlich mehr Läden noch in Schwabach, die besser sind. Deswegen Jetzt höre ich mal auf hier mit meinem vorweihnachtlichen Traurigkeitssinn, aber was ich euch gerne sagen wollen würde, und das ist jetzt auch wahrscheinlich moralapostelisch oder wie man es auch immer nennt, aber ja, unterstützt unsere Läden, vor allem die in Schwabach, ist wichtig, ne? Und es gibt dieses Amazon-Ding oder eBay oder was auch immer, was du dir ganz schnell, ganz leicht daheim hinschicken kannst. Aber es ist halt auch ganz scheiße, sorry, für unsere Läden in Schwabach. Weil das sind halt unsere Läden in Schwabach. Ich weiß nicht, ob du den Laden kennst, wo wahrscheinlich nie einer reingegangen ist. Ich sage jetzt nicht, wie er heißt, weil den will ich noch interviewen, aber da, wo draußen ein paar Tassen sind und der Marktplatz ist und du weißt gar nicht, hier Geschenkekarten und sowas, da habe ich noch nie jemanden drin gesehen, aber der hält sich. Und da bin ich froh drum, weil das ist auch in meiner Kindheit. Keine Ahnung, bin ich jetzt mal zur Stadtbibliothek gelaufen und habe da halt in zwei Schaufenster reingeschaut. Und das ist eine Kindheitserinnerung. Und es wäre doch schade, wenn so ein Laden, auch wenn ich noch nie in dem Laden war, gehen würde. Gut, deswegen geh doch in diesen Laden, den ich jetzt nicht genannt habe, oder in andere Läden in Schwabach. Das fände ich super. Gut, aber jetzt, es tut mir sehr leid, dass ich das gesagt habe und dass es jetzt vielleicht auch ein wenig privat war und ein wenig von meinem Herzen geredet ist. Aber schau mal, wir machen Schwabach zu dem, was Schwabach sein kann. Durch auch unsere Finanzen, muss man einfach sagen. Und wenn wir die irgendwo anders hintragen oder ins Internet schmeißen, dann ist das ein wenig schade. Genau, deswegen unterstützt unsere Goldschlägerstadt. Und wir haben Karl Freller zu Gast. Ihr habt da abgestimmt bei Instagram. Er hat sich durchgesetzt und es war echt ein harter Kampf. Ich meine, es war 33 zu 35 Stimmen für Karl Freller. Wenn euch das interessiert, wie da abgestimmt wurde, es kommt circa Mitte Dezember auf jeden Fall ein neuer Instagram-Beitrag, wo eben Karl Freller nochmal präsentiert wird mit diesem Interview. Ansonsten wünsche ich euch wirklich eine wunderschöne Weihnacht. Ich hoffe, es schneit ganz viel. Ich hoffe, dass ihr mit eurer Familie zusammen feiern könnt. Und dass man sich vielleicht einmal sieht, entweder beim Bäcker oder vielleicht mal im Gottesdienst oder wer weiß wo. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und jetzt erstmal viel Spaß mit Gold im Ohr und unserem Interviewgast Karl Freller.
Das ist mein Schwabach.
Karl Freller bei mir. Schön, dass du Zeit gehabt hast, dich mit mir zu treffen. Und wir beleuchten dich heute ein bisschen so, weil ich meine, du bist ja Schwabachs bekanntester Politiker. Kann das sein? Erfolgreichster.
Ich widerspreche nicht.
Sehr schön. Wir wollen dein Leben so ein bisschen beleuchten. Und zwar bist du am 2. März 56 in Schwabach geboren. Wie war denn deine Kindheit so in Schwabach? Wir haben gerade schon uns unterhalten, dass ich dein Nachbar bin oder war für viele Jahre. Aber wie war denn so deine Kindheit hier in Schwabach?
Also ich muss zugeben, dass ich eine sehr schöne Kindheit hatte. Mhm. Also ich war das zweite Kind des Ehepaares Alvini und Karl Freller. Bin hier in Schwabach geboren. Bruder 7 Jahre älter und ich bin 1956 auf die Welt gekommen und dann 1962 in die damalige Nordschule, jetzt Christian-Marr-Schule, eingeschult worden. Und es war eigentlich eine sehr schöne Kindheit hier. Die Mutter war zu Hause und der Spielplatz war der Pinsenberg. Noch fast keine Autos, man konnte sogar noch Fußball spielen hier. Ja. Und habe eigentlich hier nichts vermisst in der Kindheit. Wir hatten noch einen Garten, 10 Minuten von hier entfernt, damals neben dem Autohaus Obelmeindl, also auf dem Weg zur Kaserne. Mhm. Das war auch schön, die Oma hat auch noch gelebt und hatte Hühner gehalten. Mhm. Also ich bin auch ein bisschen mit Natur aufgewachsen. Mhm. Und es war, oder die Erinnerung an die Kindheit ist Gott sei Dank eine schöne.
Ja, wenn man das jetzt so mit heute vergleicht, haben Sie auch manchmal den Spruch auf den Lippen, früher war es besser?
Nein, also es war anders. Das Bessere ist immer so eine Definitionsfrage. In der Erinnerung verklärt sich manches und ich glaube, man wollte nicht unbedingt alles wiederhaben, was damals war. Also ich bin sicher, dass die Zahnarztbehandlung die humaner ist, wie sie vor 40 Jahren gewesen ist. Das glaube ich auch. Ähnliches mehr. Es war etwas ruhiger. Also die persönlichen Begegnungen waren meines Erachtens ein bisschen intensiver, nicht abgelenkt vom Handy, mit ständigem Draufschauen. Man hatte halt den anderen vor sich. Und von daher hatte die Zeit intensivere Begegnungen, hatte ich den Eindruck. Aber jede Zeit hat ihre Vor- und Nachteile und ich lebe auch im hier und heute gerne und stelle auch da fest, dass es sehr, sehr schön sein kann und es kommt halt immer darauf an, wen man um sich hat.
Ja, also freue ich mich auf jeden Fall, Sie um mich zu haben, weil das wird, glaube ich, ein sehr interessantes Gespräch auch. Jetzt habe ich noch eine Frage zu Ihrem Elternhaus. War das Ihnen in die Wiege gelegt, ich sage jetzt mal, erfolgreich zu sein, in die Richtung Politik zu gehen?
Bedingt eigentlich nur. Also vielleicht zur Familiengeschichte hier in Kürze. Mein Großvater ist 1921, war ein Sohn von einem Bauernhof, aber nicht der Älteste, hat also nicht den Hof geerbt, aber hat eine Bäckerlehre machen dürfen und hat dann Erbe ausbezahlt, in eine Bäckerei investiert, hat hier die Nürnberger Straße 23 gekauft, ist hier eingezogen, 1921. So nett, das Haus ist im Februar gekauft worden und im Dezember kam meine Mutter auf die Welt. Okay. Also im gleichen Jahr und dann also praktisch fast 9 Monate nach dem Hauskauf, das habe ich kürzlich vorher mal erzählt, hat es geheißen, den Spruch gibt es schon lange bei den Bauern, neue Stiegen, neue Wiegen.
Okay.
Gut, und dann ist also der Großvater früh gestorben. Meine Mutter hat dann im Laden aber weiter mitverkauft in der Bäckerei. Die war dann hat dann von der Großmutter geführt, einen Bäcker als Pächter gehabt. Und da hat meine Mutter dann meinen Vater kennengelernt, der war in der Kaserne stationiert im Krieg. Und auf dem Weg von der Kaserne in die Innenstadt ist er immer an der Bäckerei vorbei und hat dann die nette Bäckereiverkäuferin irgendwann einmal um das Jahr gefragt.
Ah, okay.
Und das Ergebnis waren 2 Söhne dann. Einer davon sitzt vor Ihnen. Mhm. Der Vater war allerdings schon politisch interessiert. Er war auch in der CSU engagiert, jetzt nicht groß mit Ämtern, aber er war ein sehr interessierter politischer Mensch.
Ja.
Und das hat mich schon auch in der Kindheit und Jugend zumindest für Politik interessieren lassen. Waren immer dann schöne Diskussionen mit dem Bruder, der ein bisschen in andere Richtung argumentiert hat.
Okay.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann selber relativ bald mit der Politik befasst, aufgrund meiner Liebe zur Fotografie. Also mein ganzer Lebensweg, da zieht sich die Fotografie wie ein roter Faden durch.
Ja, man sieht es auch, also hinter Ihnen, für den Hörer, sind lauter Fotoapparate, also von alt bis neu.
Ja, es ist aus dem Grund, dass ich zu meiner Kommunion mit 9 Jahren den ersten Fotoapparat geschenkt bekommen habe. Und mit 13 dann so interessiert war am Fotografieren, dass mir mein Vater eine kleine Dunkelkammer eingerichtet hat.
Okay.
Und ich dann die Bilder selber vergrößern konnte.
Mhm.
Das habe ich mit 13 bereits gemacht. Und dann habe ich bei der Schülerzeitung fotografiert und war natürlich gefragt, weil ich die Bilder selber liefern konnte in allen Größen.
Mhm.
Und von der Schülerzeitung aus durfte ich einmal bei einer großen Quiz-Sendung in Hamburg mitmachen. Bei einer Live-Sendung habe ich mich beworben gehabt. Die hatten Schülerzeitungsredakteure für eine Quiz-Sendung gesucht.
Ja.
Der verflixte Monat hieß die Sendung mit dem Rainer Holbe. War 1971 in Hamburg mit dem Vater hochgeflogen und habe bei dieser Quiz-Sendung gewonnen.
Okay.
Und dann hat die Schwabacher Zeitung groß über mich berichtet. Da war ich damals gerade 14 oder 15.
Mhm.
Und hat festgestellt, dass ich Bilder liefern kann, also selber vergrößern kann.
Ja.
Und habe mich dann gewonnen. Als freiberuflicher Fotograf quasi mit 15. Mhm. Sogar 2 Wochen einmal Ferienvertretung für den Hauptfotografen dort, für den einen Herrn Streibel. Den dürfte dann mit 15 als Schüler noch vertreten. Okay. Und da kamen dann plötzlich die politischen Termine auch zum Fotografieren dazu, wo man dann natürlich plötzlich in der ersten Reihe mitstand zum Fotografieren. Und damals den Oberbürgermeister Reimann fing gerade an. Den habe ich schon 1970 fotografiert in seinem ersten Amt. Ja.
Also finden wir von Ihnen die Bilder, die im Stadtmuseum vielleicht ausgestellt sind von Herrn Reimann?
Könnte es sein, dass was dabei ist. Ja. Okay. Ich habe also damals auch, wir haben mal ein Interview auch gemacht mit der Schülerzeitung, mit ihm. Ich war dann bei der Schülerzeitung, haben immer Interviews auch mit Prominenten gemacht. Ja. Podcast gab es noch keine, aber man konnte immerhin fotografieren und stenografieren und hat damit auch Lebensläufe aufgezeichnet. Und damit war der Kontakt zur Politik eigentlich schon sehr früh auch dann da. Und dann hat die Zeitung mich angeworben, dass ich dort hauptberuflich beginne. Da war ich 17, habe ich als Volontär begonnen. Und das war dann schon die Zeit, wo dann nicht nur das Fotografieren, sondern auch das Schreiben dazu kam, in höherem Maße eigentlich fast als das Fotografieren. Dann irgendwann als Redakteur die Zeitung gemacht und dann war ich mittendrin natürlich schon in dem politischen Geschehen, neutral natürlich als Berichterstatter der Zeitung, aber immer im Kontakt mit den Schwaber Parteien. Und ich war damals auch in der Kirche sehr aktiv, in der katholischen Jugendarbeit. Da gab es damals dann ein interessantes Angebot. Man konnte im Fernstudium Religionspädagogik studieren, weil da ein extremer Religionslehrermangel war. Fast wie heute wieder der Lehrermangel ist, hat man da etwas unkonventionell um Nachwuchs geworben. Und dann habe ich parallel zu meiner Zeit bei der Zeitung im Abendstudium Religionspädagogik studiert, bekam dann ein Angebot von der Diözese Eichstätt. Ich könnte also anfangen als Religionslehrer. War eine schwierige Entscheidung, so 51-49% Entscheidung, den Beruf zu wechseln, weil es mir beim Schwaber Tagblatt ausgesprochen gut gefallen hat. Und ich hatte mit Arno Guder einen der besten Chefs der Welt, sage ich immer. Okay. Ein ganz toller Chef. Der ist mir heute irgendwo noch ein Vorbild. Und trotzdem habe ich dann in den Lehrerberuf gewechselt. Und war dann an verschiedenen Schulen in Schwabach als Religionslehrer eingesetzt. Am Ende dann ganz an der Realschule Schwabach. Aber in dieser Zeit fiel dann rein, dass die CSU, die mich kannte, ein bisschen über den Vater, aber noch viel mehr natürlich über die Zeitungsarbeit, gefragt hat, ob ich denn jetzt, wo ich als Lehrer auch mich parteilich engagieren könnte, als Journalist war das so ja auch logischerweise nicht gewünscht, ob ich nicht für die CSU arbeiten würde, die Presseberichte zu machen.
Okay.
Das habe ich dann getan und dann folgte die Frage, wenn ich schon die Presseberichte mache, ob ich nicht auf die Stadtratsliste mitgehe.
Okay, aber jetzt muss ich Sie kurz unterbrechen, weil Sie nehmen mir die ganzen Fragen weg.
Ach so.
Aber ist gut. Aber ich wollte nochmal zurückspringen zur Christian-Mahr-Schule.
Ja.
Zum einen sind Sie ja dann erstmal aufs Gymnasium gewechselt, richtig?
Ja.
Wie war denn so Ihr Wissensdurst als Grundschüler?
Als Grundschüler sehr groß.
Ja.
Ich war der Beste in der Klasse, in der Grundschule. Und habe da, also ich war gerne in der Grundschule. Das Gymnasium hat mir nicht gut getan. Allerdings kam da einiges zusammen. Ein Anbruch, wo ich dann 6 Wochen ausgefallen bin, dann kamen schlechte Noten in Englisch und dann musste ich ein Jahr wiederholen. Und dann war auch dann im Folgejahr, ging es wieder etwas zäh an, um es vorsichtig zu formulieren.
Ja.
Und dann haben mein Vater und meine Mutter und ich dann uns doch überlegt, ob es nicht besser wäre, die Schule zu wechseln. Und dann bin ich auf die Wirtschaftsschule.
Okay.
Und ich muss sagen, es war ein guter Schritt. Ja, ich habe auf einmal wieder Tritt gefasst und habe dann an der Wirtschaftsschule sehr, sehr gute Noten am Ende gehabt. Und habe da eben, wie gesagt, auch in der Schülerzeitung diese Arbeit gemacht und damit auch die, war ich sogar Chefredakteur dann und das war ja dann auch dieser Kontakt dann zum Tagblatt.
Okay, da frage ich mich, meine Frau ist Skandinavierin. Mhm. Das deutsche Schulsystem, jetzt müssen wir doch ein bisschen in die Politik schauen, ist jetzt nicht das Allerbeste. Würde ich jetzt sagen, also sagen wir mal nicht das Allerbeste, aber halt, weiß nicht, das Skandinavische ist besser, so nach meiner Auffassung. Ja. War das damals schon so, weil es ist ja, also wie ich aus der Schule gekommen bin, waren die Hauptschüler die Dummen, die Real- und Wirtschaftsschüler die Normalen und die Gymnasiasten die klugen Köpfe. Mhm. War das damals schon so?
Ja, also ich muss sagen, die Durchlässigkeit ist jetzt erheblich besser geworden. Mhm. Also damals war halt entweder oder. Jetzt hat man die großen Möglichkeiten, ich habe es auch bei meinen Kindern sehr positiv erlebt, dass man nach der Realschule oder Wirtschaftsschule ohne Schwierigkeiten auf die Fachoberschule wechseln kann und bis hin zum vollen Abitur und zum kompletten Studium. Okay. Einer meiner Söhne, der ist diesen Weg gegangen und hat dann am Ende an der Friedrich-Alexander-Universität den Master gemacht. Mhm. Also dieser Weg, der war damals so nicht möglich. Und von daher war etwas die Gefahr einer Sackgasse. Mhm. Okay. Das hat sich Gott sei Dank gewandelt oder geändert.
Ja.
Es war auch bitter nötig, sage ich, weil manche Talente sich erst später entwickeln oder auch mal Pubertät etwas bei mir abbrechen lässt, was eigentlich vielleicht inhaltlich durchaus unter anderen Umständen besser gelaufen wäre. Mhm. Also mir ist immer wichtig, dass in einem Schulsystem die Fähigkeit eines Kindes rechtzeitig entdeckt und gefördert werden. Mhm. Und da ist gut, wenn wir ein sehr stark gegliedertes Schulwesen haben, wo die Möglichkeiten besteht, dass dann jeder doch seine Fähigkeiten entsprechend auch weiterentwickeln kann.
Mhm. Okay, aber hat es ein bisschen Ihrem Ego damals gekratzt, dass Sie jetzt, ich sage jetzt mal, diese Stufe wieder runter sind vom Gymnasium?
Ja, ich muss zugeben, ich habe lange drunter gelitten.
Aber also warum? Also Sie haben ja jetzt Sachen erreicht, die Sie wahrscheinlich auch mit Gymnasium erreicht hätten oder Abitur. Vielleicht noch mehr?
Ja, vielleicht noch weniger.
Oder noch weniger, man weiß es nicht. Aber warum kratzt das so am Ego? Weil das ist ja nicht nur vom Gymnasium runter in die Wirtschaft oder Realschule, sondern das ist ja auch, egal wie man den Abstieg macht, der ist immer bescheuert.
Also es war für mich muss ich sagen, waren vielleicht die schlimmsten Jahre in meinem Leben. Mhm. Wie ich in der 8. Klasse zur Hälfte, also zur Hälfte des Schuljahres gewechselt habe und dann am Tag des Zwischenzeugnisses, das war der letzte Schultag dann für mich am Adam-Graf-Gymnasium, heimging, um zu wissen, dass ich am Montag in der Wirtschaftsschule anfing, die nicht besonders hoch geachtet war am Gymnasium. Das war für mich eine wahnsinnig bittere Zeit. Mhm. Da habe ich eine Zeit lang drunter gelitten.
Ja.
Das hat sich dann eigentlich erst wieder stabilisiert, wie ich wirklich in der Wirtschaftsschule sehr gut behandelt wurde, sich das Ganze wieder aufgebaut hat. Mhm. Und das Selbstbewusstsein kam dann logischerweise zurück mit der Arbeit für die Zeitung.
Ah, okay.
Also mit dem Fotografieren und dann wie auf einmal Volontär bei der Zeitung war und auch ein Oberbürgermeister freundlichst auf einen zugegangen ist, weil er auch schön auf dem Bild sein wollte. Plötzlich ist ein neues Bild entstanden und ich muss zugeben, es war für mich einer der schönsten Momente meines Lebens. Irgendwo war es die Rückkehr in einer Art und Weise, wie man es im Leben kaum vorstellen kann. Mhm. Ich wurde ja dann Staatssekretär im Kultusministerium und wurde dann eingeladen vom Adam-Graf-Gymnasium für die Festrede bei der Eröffnung eines Anbaus. Mhm. Und dann durfte ich mit dem Dienstwagen vorfahren und durfte die Festrede halten und habe mir gedacht, als du dieses Haus das letzte Mal verlassen hast, warst du ein Kind, dem man nicht nachgeweint hat, sondern das halt einfach von der Schule gehen musste.
Ja.
Und jetzt kommst du als Staatssekretär wieder und der Direktor hat dann gesagt, man sei sehr stolz, dass ich an dieser Schule Schüler war.
Wir sitzen hier gerade in einer uralten Backstube, haben Sie gesagt.
Ja.
Genau, neben uns ist der Hintern, sage ich mal, vom Ofen gewesen.
Ja.
Und wir reden über Ihre Kindheit, über Ihr Leben. Sie haben schon die letzten 15 Minuten erzählt, dass es für Sie nicht so einfach war, in die Wirtschaftsschule runtergestuft zu werden oder runterzugehen. Haben aber gesagt, Sie haben immer mit Fotografie viel zu tun gehabt. Jetzt meine erste Frage für diese ersten 15 Minuten ist, machen Sie immer noch Fotos?
Ja, eigentlich.
Nur noch mit dem Handy oder auch mit richtigen Kameras?
Nein, sogar mit voller Bildbearbeitung jetzt am Computer, mit fast professionellem Bildbearbeitungsprogramm. Mhm. Eine Zeit lang war es ein bisschen weniger, das war wie der Umstieg war von analog zu digital. Mhm. Da war mal eine Zeit lang weniger los, weil das eine war nicht mehr aktuell und das andere noch nicht perfekt. Mhm. Aber inzwischen fotografiere ich gerne wieder. Mhm. Habe mit großer Freude vor einigen Jahren den ersten Preis bei einem Fotowettbewerb gewonnen, okay, des amerikanischen Generalkonsulats, wo ich anonym mitgemacht habe, also nicht irgendwie hier Präferenz für einen Abgeordneten.
Ja.
Und habe mit einem einzigen Bild, das man einschicken konnte von Amerika, habe ich den ersten Preis gewonnen. Das hat mich natürlich dann riesig gefreut.
Oh.
Ich fotografiere nach wie vor und muss zugeben, es ist natürlich jetzt erheblich leichter geworden, schnell mit dem Handy auch Szenen aufzunehmen, wo man in der ersten Reihe sitzt und nicht unbedingt am Fotoapparat am Schoßraum kann.
Das stimmt. Jetzt habe ich kurz eine Frage. Dürften wir dieses Bild vielleicht für Instagram bekommen oder ist das
bestimmt völlig
unkompliziert? Dann können wir die Hörer schon mal locken, dass die
sehr gerne
nachschauen. Gut, das machen wir auf jeden Fall. Also wir posten das auf Instagram unter Ihre Sachen. Genau, dann waren Sie in der Wirtschaftsschule und dann haben Sie hier ein Jobangebot, das wünsche ich mir immer, dass Leute zu mir kommen und sagen, jetzt fangen wir hier an. Haben Sie bei der Stadt Schwabach, beim Tagblatt in Schwabach eine Stelle bekommen.
Ja.
Sie haben schon letzte Woche erzählt, Sie waren dann schon der Mann der Stunde, weil Sie die Personen gut ablichten konnten oder im schlechten Licht dastehen lassen. Wie war denn das? Ich stelle mir das echt ehrenvoll ein wenig vor, also dass man sich da schon groß freut drüber, dass man jetzt da vorne stehen darf.
Ja, also muss zugeben, das war diese Möglichkeit, da zu beginnen mit 17.
Ja.
Ich war dann der jüngste Redakteur. Mit 19 habe ich die Ausbildung beendet gehabt, zwei Jahre Volontariat. Und du bist ja da mittendrin im Geschäft. Und das Faszinierende dieser Arbeit war, dass ich einen, wir waren ja nur zu dritt, dass ich einen Chef hatte, der mir wirklich vieles anvertraut hat.
Mhm.
Und damit hat man natürlich in Schwabach dann plötzlich einen sehr hohen Stellenwert, wenn man einer der drei Redakteure ist der örtlichen Zeitung und jeder natürlich irgendwie hofft, wenn ein Redakteur da ist, dass er auch ordentlich berichtet.
Das stimmt, ja.
Und da war ich damit natürlich im gesellschaftlichen Leben in Schwabach sehr, sehr früh eingebunden und habe vieles auch an Berichten geschrieben. War viel Arbeit, saß oft, also es waren 60-Stunden-Wochen, also es war irgendwo der Beruf ein Stück weit mein Leben.
Ja.
Und das hat dazu geführt, dass man natürlich auch unterschiedlichste Menschengruppen kennengelernt hat. Also ich habe so ziemlich alles als Redakteur erlebt.
Ja.
Damals vom Ministerpräsidentenbesuch in Schwabach bis hin zu Gesprächen mit Obdachlosen. Es war alles enthalten in diesen Volontärsjahren oder Redakteursjahren.
Mhm.
Und das hat mich auch geprägt für die Politik, war für mich die allerbeste Vorbereitung. Es hilft mir bis zum heutigen Tag, dass ich überhaupt keine Schwierigkeiten habe, egal mit wem ich Kontakt habe, auch mich zu verständigen.
Ja, okay. Hat es Sie dann auch ein wenig im Positiven beeinflusst, dass Sie dann irgendwann gesagt haben, naja, da werde ich jetzt Stadtrat irgendwann? Also das kommt zwar ein wenig später noch in Ihrer Geschichte, aber...
Ja, schon, doch. Weil man dann auch die Kommunalpolitik natürlich entsprechend begleitet hat, zum Teil sogar kommentieren durfte.
Mhm.
Und dann, wie ich dann in den Dienst als Religionslehrer ging, diese Eichstätt, und dann bei der CSU kandidierte und ziemlich hochgewählt wurde, vom Platz 15 auf Platz 7 auf Anhieb.
Mhm.
War damals mit 22 Jahren schon Schwabacher Stadtrat.
Mhm.
Dann ist natürlich die Tatsache, dass man in der Stadt mitgestalten kann, schon eine spannende gewesen. Und ist es bis auf den heutigen Tag. Ich habe übrigens in 2 Stunden Stadtratssitzung.
Ja, dann beeilen wir uns mal. Ja, also die Redaktionszeit war 1973 bis 75, also 2 Jahre.
4 Jahre. Also 4 Jahre. Die Ausbildung war bis 75 und dann 2 Jahre als Redakteur. 4 Jahre war ich bei der Zeitung.
Ah, okay. Dann haben Sie aber parallel 2-jähriges Theologiestudium gemacht. Ne?
Das 4-jähriges. Ja, die habe ich parallel begonnen.
Da müssen wir mal Ihre Homepage überarbeiten, glaube ich.
Das ja, die stimmen.
Ja?
Ja, doch, dürfte ziemlich genau.
Ah, Sie haben da nochmal was dran gekriegt, ne?
Ja.
Ja, okay. Ja. Aber da wollte ich Sie jetzt fragen, wie Sie zum Glauben stehen, weil also ich weiß jetzt nicht, ob man heute vielleicht noch freiwillig Theologie studiert, wenn man nicht davon überzeugt ist, das weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Aber was haben Sie denn für eine Beziehung zum Glauben?
Also ich komme aus einem katholischen Elternhaus, der Vater aus der Oberpfalz und sicherlich auch religiös erzogen, aber immer auch nicht in einer einengenden Form, sondern durchaus in der Freiheit, das zu glauben, was man als auch als junger Mensch glauben will.
Ja.
Also ich war dann relativ bald Ministrant. Das prägt einen. War es über viele Jahre. In der St. Sebald-Kirche hier in Schwabach waren gute Jahre. Ich erinnere mich gern, sind Freundschaften bis zum heutigen Tag noch mit Ministranten, die damals auch im gleichen Alter waren. Und habe dann auch eine gewisse Heimat gefunden in der katholischen Jugendarbeit. War halt das gleiche Alter, auch meine Frau kennengelernt.
Ja.
Und diese Zeit hat mich sehr positiv auch religiös geprägt, aber nicht im einengenden Sinne. Also ich bin, was die Religion angeht, ein gläubiger Mensch dahingehend, dass ich damit rechne, dass es nach dem Tod weitergeht.
Okay.
In welcher Form auch immer. Dass ich die, sage ich jetzt, von Würdenträgern gefasste Entscheidungen der Kirche nicht immer teile,
ja,
ist die andere Seite der Medaille. Da bin ich erheblich kritischer geworden.
Okay.
Also was manches in der Kirche entschieden wurde, in den letzten 2 Jahrtausenden, mit dem tue ich mich inzwischen da und dort schwer. Also ab und zu fällt mir so ein bisschen der Spruch ein, der liebe Gott ist schon in Ordnung, aber das mit dem Bodenpersonal. Wobei das auch nicht stimmt, weil ich auch einige Priester kennengelernt habe, wo ich höchsten Respekt habe.
Ja.
Und ein Schulfreund meines Vaters, der ist Missionsbischof geworden in Peru, den habe ich einmal besuchen dürfen, in Peru, 6 Wochen lang mit dem Rucksack durch Peru,
okay,
von Missionsstation zu Missionsstation. Und da habe ich schon erlebt, wie hier Menschen wirklich ihr ganzes Leben einbringen, um anderen zu helfen, aufgrund ihres christlichen Glaubens. Sowas ist natürlich schon positiv und motivierend.
Ja. Jetzt haben Sie gerade erwähnt, dass Sie in der katholischen Jugend Ihre Frau kennengelernt hat.
Ja.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob Sie da Lust haben, darüber zu reden, wie das passiert ist und vielleicht Ehepaaren, das habe ich jetzt schon bei einigen Gästen gemacht, einen Tipp geben, weil Sie sind, glaube ich, immer noch verheiratet, ne?
Moment, ja. Nein, das war jetzt eine Scherzformulierung, weil wir vorgestern Hochzeitstag hatten.
Okay, Glückwunsch.
Wir sind 43 Jahre inzwischen.
Ja, aber wie haben Sie sich da kennengelernt, wenn man das fragen darf?
Ja, selbstverständlich. Das war schlicht und einfach in der katholischen Jugendarbeit, wo auch sie eine Jugendgruppe geleitet hat und ich eine und man einfach dann halt viele Veranstaltungen miteinander gestaltet und geformt hat und dann abends wegging und es bis halt so ist, wenn sich junge Leute mit 16, 17 treffen, dann ist das halt immer ein Alter, wo man auch so langsam beginnt, einmal sich umzuschauen und damals hat man etwas früher auch Bindungen eingegangen, wie es vielleicht heute der Fall ist. Und wir haben dann auch relativ früh geheiratet, mit 24.
Okay.
Und dann bin ich auch sehr bald Vater geworden, was im Nachhinein eigentlich was Schönes ist, weil die Kinder damit natürlich auch groß geworden sind, in einer Zeit, wo man selber noch mit ihnen richtig groß werden konnte. Mhm. Und das war und ist, sage ich jetzt, schon eine prägende, positiv prägende Geschichte, auch mit drei Kindern, zwei Söhnen, eine Tochter, alle mit guten Partnern. Mhm. Also das ist eine, muss ich sagen, eine glückliche Geschichte. Mhm.
Und haben Sie da irgendwie einen Tipp, weil wie lange haben Sie jetzt gerade, 45 Jahre?
43.
43 Jahre. Wie hält man das, ich will jetzt nicht sagen, wie hält man das aus, aber was ist denn ein Rezept, das Sie haben, wo man sagen könnte, das wäre jetzt nicht schlecht,
wenn
man das...
Gelassenheit.
Gelassenheit, ja.
Ja, also ich merke immer, dass Gelassenheit und Humor und ein großes Abfedern bringen, wenn Konfliktsituationen entstehen. Ich habe mich früher mehr aufgeregt, sehe das manches Mal inzwischen gelassen und etwas humorvoll und sage, wenn man sich aufeinander dann auch verlassen kann und das Ganze ja, sich so einpendelt, dann ist es auch über viele Jahre gangbar.
Okay, jetzt haben Sie ja auch gesagt, oder haben wir gerade auch gehört, dass Sie eben, das war jetzt nicht zum katholischen Pfarrer, ne? Weil
nein,
das
Religionslehrer.
Religionslehrer.
Ja.
Was haben Sie denn da mitgenommen, wo Sie gesagt haben, das ist interessant über katholischen Glauben oder Gott oder Bibel oder sowas, wo für Sie so ein kleiner Aha-Moment war? Haben Sie da einen vielleicht?
Also, ich erlebe schon im christlichen Glauben in der Tiefe das Liebesgebot generell den Menschen gegenüber, also menschlich zu sein, liebe den Nächsten wie dich selbst. Wenn das in der Welt beherzigt würde, hätten wir keine Kriege. Mhm. Also diese Grundbotschaft des christlichen Glaubens ist eine versöhnende Botschaft und eine Botschaft des Friedens. Und das ist das, was mich eigentlich an dieser Religion überzeugt und was ich an den anderen Religionen teilweise etwas vermisse.
Okay. Ja, okay, das klingt doch gut. Also 78 sind Sie dann Mitglied geworden vom Schwabacher Stadtrat.
Ja.
Wie war das für Sie? Also wir haben ja schon gehört, dass Sie Fotos gemacht haben und sich mit Politik beschäftigt haben, auch wenn Sie gar nicht in der Politik sein haben dürfen. Aber wie war das? Sind Sie dann gleich reingewählt worden in Stadtrat?
Ja, ich bin auf Anhieb von Platz 15 auf Platz 7 hochgewählt worden. Mhm. Wahrscheinlich durch diese Grundbekanntheit als Redakteur.
Ja.
War man ja oft genug mit Namen auch in der Zeitung, wenn man Artikel auch namentlich gezeichnet hat. Mhm. Unter den Fotos stand Foto Freller. Das hat mir sicherlich geholfen.
Ja.
Aber es war ein großer Vertrauensbeweis und hat letztlich mich dann schon auch mitten in die Politik hineingeführt. Mhm. Und ich habe dann die Pressearbeit gemacht für die CSU und dann haben wir einen neuen CSU-Kreisvorsitzenden bekommen, der ein sehr enger Freund von mir wurde, ein ganz großer Förderer von mir wurde, dem ich letztlich auch meine politische Karriere zu verdanken habe, der leider viel zu früh verstorben ist. Das war der frühere Rektor der Realschule Schwabach, der Hermann Stamm. Und der hat dann mich auch an seine Schule geholt, allerdings noch bevor das Ganze ins Politische dann noch ging, gemeinsam. Mhm. Und das war natürlich ich sage jetzt mal so, ein Stück weit das Glück des Lebens, dass ich zwei Chefs hatte, zunächst den Herrn Guder und dann den Herrn Stamm, die mir extrem gewogen waren und mir wahnsinnig viel wieder an Selbstvertrauen zurückgegeben haben und mich gefördert haben, wo es nur ging. Mhm. Und der Herr Stamm war letztlich auch, der mit ursächlich war, dass ich auf die Liste kam, 1982 für den Landtag.
Mhm. Okay. Hat es bei Ihnen solche Spuren hinterlassen, dass Sie sagen, Sie wollen auch so ein Förderer sein für andere Leute?
Ja, doch. Ich muss sagen, ich hab von den beiden, auf beiden Schreibtischen Bilder. Mhm. und denke mir oft, was würden die jetzt im Moment machen? Mhm. Also wenn manches Mal irgendwo eine Situation mit einem Mitarbeiter besteht, dann schaue ich die Bilder und denke, was würdet ihr mir jetzt sagen? Oder was würdet ihr jetzt damit, oder wie hättet ihr das damals gelöst, dieses Problem? Also irgendwo ist da so eine Verbindung noch da zu den beiden, weil ich die beide als Menschen erlebt habe, die wirklich zu einem gestanden haben, auch in schwierigen Situationen.
Also wir waren gerade beim Stadtrat. Sie waren nach 4 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, sind Sie dann in die Politik gekommen, also in die höhere Politik. Wie war denn das? Also wie sind Sie denn da hingekommen?
Es war eine spannende Geschichte, wahrscheinlich in dieser Form noch nie passiert und auch danach nicht mehr bekannt geworden, dass ich es in ähnlicher Weise vollzogen hätte, Abgeordneter zu werden. Mhm. Ich war in Schwabach aktiv, der Herr Stamm, bereits erwähnt, war CSU-Kreisvorsitzender. Und wir durften dann bei der Landtagswahl 1982 einen sogenannten Listenkandidaten aus Schwabach benennen. Das heißt, der irgendwo noch als Listenfüller auf der Parteiliste stand.
Ja.
Weil die Stadt Schwabach gehörte zum Stimmkreis Rot und der rote Anteil war dreimal so groß wie der Schwabacher und damit hatte immer Rot das Primat, den Abgeordneten zu stellen. Und das kleine Schwabach durfte noch jemand auf die Liste schicken, der keine Chance hatte.
Okay.
Und der Herr Stamm hat dann bei der Aufstellungsversammlung gesagt, er würde diesmal für die Liste einen sehr jungen Mann vorschlagen, der 26 ist, aber sich an seiner Schule bewährt hat. Und das wäre auch einmal ein Zeichen, dass man einem Jungen eine Chance gibt. Mhm. Und dann hat sich die Sache so entwickelt, dass man sagte, ist eigentlich wurscht, wer auf der Liste steht. Der letzte Platz ist noch frei, wenn er damit zufrieden ist, dann kann er drauf.
Ja.
Und dann habe ich den letzten Platz bekommen.
Wie fühlt man sich? Das ist ja schon ein wenig so ein Gefühl, wie in der Fußballmannschaft der Letzte zu sein.
Ja, das ist so gut, aber das ist auch so ähnlich, als wenn man dann irgendwo bei einer Fußballweltmeisterschaft gerade noch als Letzter mit darf. Zwar in der Ahnung, dass man nicht zu einem Spiel eingesetzt wird, aber wenigstens dabei ist.
Ja.
Bei der
WM.
Bei der WM. Wenigstens als Zuschauer oder halb mittrainierender, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Und eigentlich vom letzten Platz aus, nur auf der Liste stehend, ist noch niemand reingekommen. Mhm. Und von daher hat sich eigentlich keiner um einen so richtig gekümmert. Also ich weiß heute noch, wie der Herr Stamm damals den Namen nach vorne rief. Er schlägt einen Herrn Freller vor.
Ja.
Und damals, der Oskar Schneider war damals der Bezirksvorsitzende, er lebt auch noch, ein sehr angesehener Mann, aber der hat mit dem Namen Freller gar nichts anfangen können. Er hat dreimal nachgefragt, wie heißt der? Und dann, okay, Karl Freller.
Okay.
Dann bekam ich diesen letzten Platz und hatte am Anfang selber noch nicht das Wissen, dass das Wahlsystem bei der Landtagswahl spannend ist und zwar eigentlich sehr bürgerfreundlich ist, wählerfreundlich. Weil man hochgewählt werden kann. Bei der Bundestagswahl, bei der Europawahl sind es starre Listen.
Ja.
Da, wenn jemand am letzten Platz steht, käme er nur rein, wenn die Partei 100% bekäme.
Mhm.
Aber bei der Landtagswahl kann man von hinten nach vorne gewählt werden, wenn Bürger ganz bewusst diesen Namen suchen.
Okay.
Aber da sind natürlich viele Namen droben und prominente Namen auch, teilweise die auf der Liste stehen, irgendwelche Kreisobmänner vom Bauernverband oder Landfrauen oder sowas mit einem bereits hohen Bekanntheitsgrad.
Mhm.
Und ich stand halt da als Letzter, als Religionslehrer ganz unten. Dann ist mir aber, das war die Idee meines Lebens, ohne die wäre ich nicht hier oder wäre ich nicht in den Ämtern, in die Ämter gekommen, in denen ich bis zum heutigen Tag bin. Ich habe dann gedacht, eigentlich ist der letzte Platz gar nicht so schlecht. Es ist ein Platz, wo die Leute finden, ohne sich den Namen merken zu müssen, ohne sich die Ziffern merken zu müssen. Sie müssen einfach den letzten bei der CSU Kreuz ergeben.
Ja.
Und das hat sich bei mir immer mehr verfestigt. Mhm. Und dann habe ich damals die Idee gehabt, ein Handzettel, ich musste das selber finanzieren, weil von der Partei war jetzt da kein so großes und reges Interesse dabei,
ja,
die Listenkandidaten auch noch groß zu bewerben. Und dann habe ich gedacht, ganz unten wäre ein guter Slogan. Das habe ich gemacht.
Ja.
Und ich habe dann 40.000 auf eigene Kosten 40.000 Handzettel drucken lassen, ganz unten.
Mhm.
Ich kann Ihnen gerne später einen geben.
Gerne.
Und mit diesem ganz unten,
ja,
habe ich dann 4 Monate Werbung gemacht,
mhm,
und bin mit meiner Frau und noch 2 Cousins und meinen Eltern haben wir dann im gesamten Landkreis Roth,
mhm,
und in der Stadt Schwabach wirklich in jeden Briefkasten,
okay,
dieses Blatt reingeworfen.
Mhm.
Viele haben gesagt, du, was, ist das schade für die Zeit, hast der ganzen Ferien vertan jetzt mit dem Verteilen von diesen Zetteln. Und also es war bis zuletzt bestand bei wenigen die Erwartung, dass das Ganze Früchte trägt.
Mhm.
Und es haben nur wenige an mich geglaubt. Übrigens auch der Herr Stamm und der Herr Guder und, mhm, meine Frau und die Eltern, die,
ja,
waren optimistischer. Aber ansonsten war im Umfeld eher Mitleid da, dass ich mir da so reinhänge und letztlich das nichts Ganze vergebene Liebesmüh sein wird.
Ja.
Und ich selber, ja, ich habe gemerkt, die Werbung kommt an, mhm, aber dass sie, wenn sie erfolgreich sein will, alle 2 Sekunden am Wahltag einen Wähler bräuchte.
Mhm.
Also nur, ja, wenn alle 2 Sekunden am Wahlsonntag mich jemand wählt,
ja,
hätte ich eine Chance von der Zahl der Stimmen her, dass man ungefähr 20.000 Stimmen braucht, um reinzukommen.
Ja, okay.
Und dann war, also immer wenn ich mir das vorgerechnet habe, ist ein bisschen der Optimismus wieder gesunken.
Mhm.
Und es war dann so, dass ich am Vortag des Wahltages,
mhm,
mit meiner Klasse, ich war Klassleiter, aufbrach nach London. Ein Jahr davor hatten wir schon als Abschlussreise eine Fahrt nach London,
mhm,
terminiert, ausgerechnet am Samstag vor der Landtagswahl beginnend, weil ich dann noch ein Kandidat war, wie wir das terminiert hatten.
Mhm.
War schon alles gebucht mit Jugendherberge und einem zweiten Lehrer und war alles schon in eingetütet. Und dann habe ich gedacht, gut, ich erfahre jetzt irgendwann am Telefon, dass ich 3., 4., 5. Nachrücker vielleicht bin im Landtag. Also das tut jetzt der Reise keinen Abbruch.
Ja.
Und dann fährst halt mit deinen Schülern am Samstag weg und,
mhm,
und hörst irgendwann am Montag, Dienstag, auf welchen Nachrückplatz du gelandet bist.
Also nur für den Hörer, damals gab es noch keine Smartphones.
Richtig, ja. Genau das ist wichtig, ja. Und dann ist Folgendes passiert. Dann hat ein Schüler noch an dem Freitag vor der Abfahrt wissen wollen, ob wir am Montag zurück müssen, wenn ich gewählt werde.
Ah, okay.
Dann habe ich gesagt, nee, also ich hab da keine großen Chancen. Nee, meine Eltern, hat er gesagt, die sagen ständig, der Herr Freller wird gewählt. Der kommt in den Landtag.
Mhm.
So, gut, dann sind die Eltern noch optimistischer wie ich. Ja, und da müssen wir dann zurück. Habe ich gesagt, nee, dann fällt mir schon was ein, dann lade ich euch zu einem 5-Gang-Menü in London ein. Da habe ich dann so auch Spaß gesagt. Und jetzt glaube ich,
ja,
wisst ihr, dass ich nicht sehr dran glaube. Und dann sind wir losgefahren mit dem Bus nach London. Und am Sonntag hatte ein Schüler sogar einen kleinen Weltempfänger mitgenommen,
mhm,
und hat die Wahlergebnisse aus Bayern angehört.
Ja.
Da hat man aber nur gehört, dass die CSU insgesamt gut abgeschnitten hat, aber noch keine Einzelergebnisse.
Mhm.
Dann waren wir in eine Jugendherberge untergebracht. Die war ziemlich versifft.
Mhm.
Ich war auch in dem Schlafsaal, das war ja reine Jungenklasse. Ich war auch in dem Schlafsaal untergebracht. Bei mir ist das Bett gleich durchgekracht gewesen am ersten,
okay,
Abend. Dann habe ich eine Matratze irgendwo in der Ecke gezogen und habe, mhm, auf dieser Matratze geschlafen.
Ja.
Also die ganzen 7 Tage.
Mhm.
Und am Montagabend, Handys gab es noch nicht,
mhm,
das Telefon in dieser Jugendherberge war nur fürs Inland tauglich, also nur für England.
Mhm.
Aber es war 5 Minuten entfernt von der Jugendherberge, so eine typisch englische rote Telefonzelle.
Ja.
Allerdings auch total versifft, eingeschlagen, reingepinkelt. Also es war, aber sie funktionierte.
Ja.
Und
Da habe ich mir alles Kleingeld zusammengeholt, was im Klassenverbund da war, um telefonieren zu können.
Ja.
Und dann rief ich an und dann war mein Vater am Telefon und hat gesagt, du, hier steht das Telefon jetzt still, du bist drin.
Okay.
Du bist so weit hochgewählt worden, dass du noch reinkommst. Du bist der Jüngste, der bisher im Landtag war sein wird. Und es ist hier der Teufel los. Okay. Und du bist nicht da.
Ja, was macht es dann mit einem, wenn man das hört? Und man kann ja nicht einfach weg, oder? Oder?
Ja, geht mir nicht. Ich bin ja die Woche noch mit den Schülern drüben geblieben.
Ja, aber... Ja.
Ich kam dann zurück in die Jugendherberge und habe das den Schülern mitgeteilt. Die haben mich dann auf Schultern durch den Schlafsaal getragen. Okay. Also wir haben dann noch gefeiert die Nacht.
Haben sie dann wenigstens ein gescheites Bett bekommen?
Nee, ich bin ja am Boden geblieben. Auch nach der Wahl. Und da gibt es sogar ein Foto von dieser Matratze. Okay. Und dann, wie ich zukam, ist dann ernst geworden. Mhm. Dann ist schon zwei Tage später, ging es dann in München an. Mhm. Und drei Tage später war ich dann als Jüngster durfte man das Parlament mit eröffnen. Das ist heute noch der Fall.
Okay.
Also das heißt, ist der Lebensälteste ist zunächst Alterspräsident. Mhm. Das könnte mir echt bald blühen im Herbst. Okay. Und der wird dann begleitet am Anfang von den beiden Jüngsten. Mhm. Und dann muss der Jüngste, das war ich, alle Namen aufrufen der gewählten Abgeordneten. Das war meine allererste Aufgabe, dass ich 204 Namen aufrief, ob die alle hier sind.
Ja.
Das war, da stand ich am Rednerpult, gleich als Erster.
Okay.
Und dann wird der neue Präsident gewählt die neuen Schriftführer. Und dann geht man runter und dann beginnt also die Reihe, also der neuen Legislaturperiode mit den neu gewählten Leuten.
Aber warum nimmt man den Jüngsten mit rein? Also, dass der mal jetzt.
Die beiden Jüngsten, ja, irgend so Symbolkraft. Mhm. Der Älteste als Alterspräsident und die beiden Jüngsten, damit man Auswahlverfahren hat, das nicht irgendwo. Man kennt sich ja noch nicht. Es kann ja niemand wählen. Also hat man irgendwann beschlossen, dass der Älteste und die beiden Jüngsten da den Beginn machen.
Ja, okay.
Also die beiden Jüngsten assistieren den Ältesten und das ist dann bis zum heutigen Tag, das wird auch wieder passieren jetzt am 30. Oktober, wenn der Landtag neu zusammentritt, wird sich das Gleiche wieder vollziehen.
Okay, wird es übertragen im Fernsehen?
Ja, wird in der Regel übertragen.
Müsste man mal anschauen, jetzt wo man schaut.
Ich weiß nicht, ob ich der Lebensälteste sein werde, das hängt davon ab. Vor allem die FDP hat drei Kollegen, die erheblich älter wären. Sogar ein Kollege ist 20 Jahre älter, der kandidiert wieder und kommt wahrscheinlich, wenn die FDP reinkommt, wieder rein.
Okay.
Aber das ist ein anderes Thema.
Okay, ja, und dann waren Sie da im Landtag. Wie ist denn das? Also ich stelle mir das schon als große Euphorie vor. Ne? Also da haben wir einen jungen Karl Freller, der vom Gymnasium runtergeht in die Wirtschaftsschule. Richtig. Dann haben wir denselben Karl Freller mit 17, wo die Tagesschau, will ich mal sagen, die Zeitung anfrägt.
Ja.
Und also das ist ja dann eigentlich schon harter Aufstieg.
Ja, war es auch.
Also kratzt das manchmal so ein wenig am Ego? Also Sie haben jetzt gesagt, Sie waren da auf einer Matratze am Boden gelegen, aber wird man da nicht manchmal Überflieger, wo man sagt, mir gelingt jetzt fast alles?
Nee, dabei zu... Zu realistisch. Also ich bin irgendwo schon auch ein Realist und weiß, was einzuschätzen. Und es ist mal freilich eine gewisse Euphorie, wenn man da starten darf im Landtag. Aber es hat bei mir nicht irgendwo zum Abheben geführt. Also das bin ich nicht. Ich habe mich gefreut. Es hat zu Selbstbewusstsein wieder zurückgeführt. Ich sage bewusst zurückgeführt.
Ja, okay.
Selbstbewusstsein ist gewachsen. Und auch das eigenständige Denken. Und wer mir da wirklich schwer geholfen hat, auch die viele Jahre dann noch einmal dieser Stamm auch, der mich dann, man musste alle vier Jahre wieder kämpfen. Und es ist immer nur ein Amt auf Zeit. Und das ganze Sache wäre nochmal schief gegangen, vier Jahre später, weil der Stimmkreis geändert wurde und ich über die Liste nicht mehr reingekommen wäre. Aber ich hatte wahnsinnig viel, man kann es als Glück ansehen, man kann es als Schicksal ansehen. Es war positiv, zumindest bis zum heutigen Tag, dass ich viele Probleme, die sich aufgetürmt haben vor einem, dann irgendwo gelöst haben. Bis Bis zur letzten Wahl zum Vizepräsidenten.
Ja, jetzt die letzte Frage für diese 15 Minuten. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, Bürgermeister in Schwabach zu werden?
Ja, ich habe einmal kandidiert als Oberbürgermeister. Das war nicht von Erfolg gekrönt, war allerdings gegen einen populären Amtsinhaber. Mhm. War für mich, wäre das damals auch eine Option gewesen, aber ich muss zugeben, jetzt im Nachhinein, also es wäre halt sehr beschränkt gewesen auf die Stadt, wäre sicherlich auch eine wertvolle Aufgabe geworden, aber was ich jetzt erleben durfte als Landespolitiker und ich meine, der Vizepräsident des Bayerischen Landtags ist letztlich eine der höchsten Ämter, die das Land zu vergeben hat. Also ja. Parlament ist noch im Grunde auch im protokollarischen vor der Staatsregierung. Also das Parlament ist der Auftraggeber.
Ja.
Und die Präsidentin, die Ilse Aigner, ist die höchste Repräsentantin des Landes und ich hier Stellvertreter. Und ich meine, dann wägt man natürlich, wenn ich jetzt abwägen würde zwischen Oberbürgermeister und Vizepräsident, dann muss ich sagen,
bessere Wahl.
Die Entscheidung, oder ist die Entscheidung, wie sie gefallen ist, gut gefallen.
Das ist mein Schwabach.
Gut, unsere letzte Runde, Herr Freller bei mir. Hallo, Herr Freller. So, jetzt haben Sie schon erzählt, Sie sind ja jetzt Vizepräsident. Jetzt habe ich mal eine Frage, was macht denn eigentlich so ein Vize?
Also, wie der Name schon sagt, bin ich der Stellvertreter der Landtagspräsidentin und auf die kommen sehr viele Aufgaben zu, repräsentieren im ganzen Land. Mhm. Das schafft sie nicht alleine, weil sie sich nicht teilen kann, also braucht sie auch Vizepräsidenten und da bin ich ihr erster Vertreter. Mhm. Das heißt, es sind viele Veranstaltungen in ganz Bayern, wo eigentlich die Präsidentin eingeladen wird und zu etlichen darf ich hin. Das ist eine schöne Sache, man repräsentiert quasi den Landtag. Das ist jetzt einmal fast die Kür oder der schöne Teil. Der andere ist natürlich die Sitzungsleitung. Mhm. Wir haben jede Woche Landtagssitzung in München. Die dauert oft 12 Stunden und noch länger. Mhm. Am letzten Dienstag war bis 4 Uhr früh eingeladen.
Haben Sie keine 10-Stunden-Regelung?
Nein. Okay. Nein, wir haben das letzte Mal wirklich, also am vergangenen Dienstag eine Einladung gehabt, bis 4 Uhr früh. Mhm. Haben es Gott sei Dank dann bis 12:30 geschafft, weil am Ende haben die Redner auf ihre Redebeiträge verzichtet, weil es war niemand mehr da von der Presse und dann war es attraktiv. Okay. Dann ist bloß noch abgestimmt worden, das hat die Sache beschleunigt, aber es zeigt, wie lang. Und dann musst du die Sitzung führen. Das heißt, du hast, wenn es hochkommt, hast du 204 kritische Kollegen vor dir, das gesamte Kabinett. Mhm. Alles, was Rang und Namen hat, und du bist der Chef in diesem Hause in dem Moment. Mhm. Also vergibst die Wortmeldungen und passt auf, dass das Ganze ruhig bleibt und hast die Chance zu rügen und schlimmstenfalls auch jemanden auszuschmeißen. Mhm. Also es ist eine Riesenverantwortung. Also das ist eine hochkonzentrierte Geschichte. Also da kannst, also in diesen 1,5 Stunden, meistens machen wir es in 1,5 Stunden Rhythmus, kannst du nichts nebenbei am Handy anschauen. Also, und dann plötzlich aufschauen, wo sind wir halt? Wer will jetzt abstimmen? Wer will reden? Das geht. Okay. Ich glaube, das ist wenn einmal passiert, dann waren wir die längste Zeit.
Das stimmt. Aber wären Sie gern, also jetzt aus Unwissenheit sage ich jetzt mal, wären Sie gern auch in Berlin?
Jein. Eine Zeit lang, ich hätte die Chance gehabt, ich hätte nur Ja sagen brauchen. Mhm. Ich hätte wie der Frieser aufgestellt worden ist, der gute Arbeit macht in Berlin, bin ich davor gefragt worden, ob ich nach Berlin will.
Okay.
Und dann habe ich eigentlich hier lange überlegt. Also es war eine schwierige Entscheidung. Mhm. Aber ich habe mich für München entschieden, weil ich das München liebe. Mhm. Sage ich auch, das ist noch eine fahrbare Strecke. Das Ganze ist irgendwo eine Stadt, die sicher liebenswert und auch zum Wohnen für 3 Tage für mich optimal ist. Mhm. Ich hatte damals auch gerade eine kleine Zweitwohnung mir gekauft gehabt in München, weil man doch 3-4 Nächte unten ist und dann so enges Abgeordnetenappartement auf die Dauer nichts ist, vor allem wenn auch ab und zu mal die Familie da ist. Mhm. Und So habe ich mich dann doch entschieden für München. Ich habe es auch nicht bereut. Ich muss ehrlich sagen, ich genieße das München immer noch. Ist für mich immer noch eine sehr, auch von der kulturellen Vielfalt, von den Grünzonen, auch vom Lebensgefühl her, eine wunderschöne Stadt. Und wenn ich dann die Kollegen immer höre, wie die auf Berlin fluchen, dann denke ich mir, so schlecht, glaube ich, hast du gar nicht gewählt. Außerdem sage ich, das Selbstbewusstsein der Bayern lässt es zu, dass man sich nicht gegenüber den Berlinern als der Geringfügige fühlt.
Okay. Ja, da kommt dann auch bei mir ein bisschen die Frage auf, warum CSU, warum nicht Grüne, SPD oder sonst irgendwas?
Also ich habe sicherlich familiär das ein Stück weit die CSU über den Vater miterlebt. Und sehe doch auch ihr christliches Menschenbild war für mich eine der wesentlichen Ursachen auch die Sicht des Menschen als solchen und auch der Verantwortung vor Gott, dessen, was man tut. Und ich sehe in der christlich-sozialen Union viele Menschen, die nach dem Krieg maßgeblich dieses Land aufgebaut haben und in eine Richtung geformt haben, in der es sich gut leben lässt. Und das hat mich überzeugt. Und ich bin der Auffassung, dass es der CSU am besten gelingt, einen gewissen Ausgleich zu schaffen zwischen wirtschaftlichen Interessen, zwischen sozialen Interessen und zwischen ökologischen Interessen. Das heißt, dass sie das Gleichgewicht aufrechterhält dessen, was in einem Staat funktionieren muss und nicht einseitig wird. Und das sehe ich bis zum heutigen Tag und eigentlich fast mehr denn je in der Gegenwart.
Okay.
Diese Sicht auf alles, damit alles stimmt und nicht einseitig nur gedacht wird und anderes vernachlässigt wird. Und wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft, sonst fehlen die Einnahmen, um auch im Sozialen erfolgreich zu sein, dass man die Ökologie beachtet. Ich meine, das ist für eine konservative Partei eigentlich eine Uraufgabe. Konservare heißt bewahren, also und wenn ihr nicht die Schöpfung bewahren wollte, dann wäre eigentlich ein wichtiger Baustein auch des Programms der CSU fehlend.
Okay, dann kommen wir jetzt einmal von der Politik nochmal ein wenig ins Private. Und zwar, man sieht es ja öfter, oder was heißt öfter, einmal im Jahr, im Bayerischen Rundfunk, Nockerberg und Veitshöchern, glaube ich, auch. Was ich mir oft gedacht habe, wie ist denn das? Ich weiß jetzt nicht, ob Sie da öfter mal im Schussfeld sind von den Sprechern oder sowas. Aber wie steckt man das weg, wenn man da jetzt ein wenig, ich sage jetzt mal Neudeutsch, nein, nicht Neudeutsch, verarscht wird oder vorgeführt?
Also, auf der einen Seite freut sich jeder Politiker, wenn er in einer Sendung, die millionenfach gesehen wird, namentlich genannt wird. Okay. Also, weil damit auch eine Grundbekanntheit auch geschaffen wird, die man irgendwo braucht, um auch offene Türen zu finden. Auf der anderen Seite wird es dann schon böse, wenn unter der Gürtellinie Kritik kommt. War jetzt bei mir noch nie der Fall. Ich bin da noch nicht so oft genannt worden. Das ist meistens ein bisschen im humorvollen Rahmen. Also absolut erträglich. Aber wenn das Ganze irgendwann nochmal, ich sage jetzt mal, unter die Gürtellinie geht, möglicherweise auch mit falschen Behauptungen, dann wird es unangenehm. Es gibt Kabarettisten, die schaffen es, sage ich jetzt mal, mit Florett zu fechten.
Okay.
Ja. Es gibt aber manche schlagen mit Schwertern drein. Und bei letzteren muss ich sagen, geht es mir nochmal zu weit. Aber insgesamt gab es zu allen Zeiten, ich sage jetzt mal, sogar Hofnarren, die auf die Weise ihren Königen sagen konnten, was sie falsch machen. Ja. Und damit ist das ein Stück weit auch die Möglichkeit, mehr Leute noch zu interessieren, vielleicht auch für die Politik, als es sonst das trockene Alltagsgeschäft tun würde.
Okay. Ist es dann manchmal so, dass wenn bei solchen Veranstaltungen Sie vielleicht neben Hans Söder sitzen oder sowas, dass man dann schon mal so sagt, pass mal auf, das geht ja gar nicht? Oder lacht sich dann kaputt und es wird dann ein wenig so ein Running Gag über die Jahre oder so?
Ja, also es ist... wir haben unter den Kollegen ein gutes Verhältnis und wir merken dann oder schauen uns dann schon an und schütteln wieder mit dem Kopf, wenn wir merken, dass jetzt ist also überzogen,
ja.
Oder lachen mit, wenn es wirklich ein schönes Bild ist, das ein Kabarettist bringt oder ein Vergleich. Also von daher ist es ein lockeres Verhältnis. Ich meine, mit Markus Söder schätze seine Arbeit und seinen Fleiß und sein Durchsetzungsvermögen. Er war übrigens auch mal Mitarbeiter bei mir hier in Schwabach.
Erzählen Sie mal.
Ja, er war in der Zeit 91, 92 hat er in Nürnberg beim Rundfunk gearbeitet und hat bei mir noch nebenbei auf der Mindest, wie heißt Gehalt, noch die Pressearbeit gemacht. Ich habe heute noch die Überweisungsbelege, 300 Mark im Monat. Okay. So billig kriege ich nicht mehr.
Jetzt auf jeden Fall nicht mehr.
Aber war eine gute Zeit und damit kennen wir uns gut und verstehen uns auch. Und ist nicht leicht. Also er hat einen verdammt schweren Job. Also in der heutigen Zeit, ja. Wenn du permanent dem Beschuss ausgesetzt bist von der Opposition, von den Medien, brauchst du schon ein Nervenkostüm, das auch stark sein muss.
Das stimmt. Ja, ich finde es interessant, auf jeder Homepage kann man sich ein paar Bilder anschauen und ich hatte heute ein bisschen Zeit und bin da verschwunden in den ewigen Weiten des www.freller.de.
Ja.
Und da ist ein Bild von Ihnen mit dem Herrn Söder. Wie alt war der da? Weiß ich nicht. Also sehr jung, sehr stylisch. Fand ich sehr interessant. Also wie das, ja. Da, auch Sie jünger und sowas. Jetzt machen wir nochmal mit dem Fasching-Ding. Wie suchen denn Sie Ihre Kostüme aus?
Naja, eigentlich ein bisschen willkürlich, muss ich sagen. Das ist immer wegen so eine Diskussion in der Familie, was können wir denn machen? Dann habe ich ja eine Tochter und zwei Söhne und entsprechende Partner, die sich dann auch mit einbringen. Was kann man machen, ohne sich zu lächerlich zu machen, ohne es zu aufwendig zu machen?
Ja.
Und dann, irgendwas kommt dann immer schon raus. Wie diesmal, das kann ich ja sagen, es waren ja 3 Jahre lang, war ja nichts mehr mit Corona.
Ja.
Und jetzt lief es wieder hoch. Und dann haben wir überlegt, was hätte man denn da? Also dann habe ich mir erinnert, dass ich irgendwann einmal so einen königlich wirkenden Mantel einmal bekommen habe aus einem asiatischen Land als Geschenk. Und der wirkt fast wie ein Königsmantel.
Okay.
Und in dem Moment ist mir manches Mal die Verknüpfung, die ist wichtig. Also Assoziationen sind wichtig in der Politik.
Ja.
Dann ist mir plötzlich das Wort Krönung von Charles III. Eingefallen, dass die im Mai sein wird. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das wäre nicht schlecht, den Mantel, wenn du es nimmst, dir eine Krone aufsetzt.
Ja.
Und dann kam noch die tolle Idee dazu, dass er Charles heißt, ich den Spitznamen Charlie habe und dann auch paradoxerweise mein Vater hieß Karl, mein Pate, der ist schon über 80 in Kanada, der hieß auch Karl, den hat man Karl II. Genannt.
Okay.
Und dann war ich der dritte Karl und der Sohn von dem Baden, der ist der Karl IV.
Okay.
Und dann war das auch noch passend. Also, und dann ist,
so dahin ist er, genau.
Dann ist Charlie der dritte entstanden.
Ja.
Und das war in der Tat, da haben wir bloß noch in München in einem Faschingsgeschäft für 20 Euro eine Krone kaufen müssen. Okay. Und für 7,50 Euro ein Zepter.
Okay.
Und dann war es perfekt und es hat natürlich optimal gepasst in die Zeit. Das sind dann so Zufallsergebnisse.
Okay. Wie kommt es denn zu dem Spitznamen Charlie?
Und schlicht und einfach die Übersetzung von Karl und irgendwann hat jemand angefangen, Charlie zu sagen in der Schule. Und das hat sich dann fortgesetzt und dann muss ich sagen, wer es sehr früh übernommen hat, ich war ja 9 Jahre im Bayerischen Kabinett, ich war ja 9 Jahre Staatssekretär, auch im Kultusministerium, das vorhin schon mal kurz erwähnt, und Der Edmund Stoiber hat irgendwann angefangen, im Kabinett immer Charlie zu mir zu sagen, Charlie, was meinst du? Charlie, was machen wir in der Schule? Und dann hat sich das doch jetzt so verbreitet, dass es eigentlich gewohnt bin, in der Fraktion bloß mit Charlie angeredet zu werden.
Okay.
Ja, mein Gott, es ist, ich merke, dass es mit Sympathie angewandt wird, das Wort, das eingesetzt wird, und damit kann ich sehr gut leben.
Okay, sehr schön. Da sind wir schon fast am Ende tatsächlich. Was ich mich noch frage, was hätten Sie denn gerne, was die Leute sagen, wenn sie sich zur Ruhe setzen über Sie und die Arbeit, die Sie machen?
Schade.
Okay, das langt. Ja, wie lange kann man das eigentlich machen?
Man kann es also unbegrenzt machen, ja. Also, aber ich weiß auch, dass Grenzen sind.
Ja.
Also ich habe nochmal kandidiert, weil ich erstens mich noch fit fühle, mit viel Erfahrung und auch noch einiges vorhab. Aber ich weiß genau, wann ich aufhören muss.
Macht dann der Karl Freller, wenn er sich in Ruhe zur Ruhe gesetzt hat, macht er dann weiter Fotos mehr? Oder haben Sie da schon Pläne, wo Sie sagen, so Mensch, da habe ich mal
also damit richtig Zeit? Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, dass ich all die vielen Fotos, die ich habe, so sortiere, dass hinterher jemand was damit anfangen kann. Also ich habe jetzt auch angefangen, habe hier Hilfe durch einen älteren Herrn in Schwabach, die Bilder, die ich auf Film gemacht habe, also auch die Fotos, die ich in den 4 Jahren bei der Zeitung gemacht habe, zu digitalisieren.
Okay, ja.
Da habe ich jetzt schon einige Tausend aus dieser Zeit digitalisiert. Und die sind natürlich schon historische Aufnahmen. Die sind inzwischen auch schon 45 Jahre alt. Von Schwabach, von der Stadt, von den Menschen. Als ich damals den ersten USB-Stick bekam mit den digitalisierten Fotos, war ich fast nachts bis 4 Uhr am Computer gesessen, weil es schlicht einfach eine Zeitreise war. Wenn du plötzlich die vielen Bilder, die ich gemacht habe, das sind ja nur die Abzüge gemacht worden, das sind 2, 3 Bilder für die Zeitung gemacht worden, das war's dann. Und wenn du plötzlich alles siehst und dann wieder Menschen siehst, die eigentlich schon lange tot sind, dann ist es eine Zeitreise.
Ja.
Ich habe damals angefangen, überhaupt mit dem Fotografieren zu üben, mit dem Teleobjektiv, einmal in die Straße rein fotografiert, den Nachbarn fotografiert mit seinem Hund.
Okay.
Du hast dich zwar noch an den Nachbarn erinnert, aber nicht mehr so, wie er aussah, wirklich aussah. Und dann siehst du plötzlich die Bilder, als ob er vor dir stünde. Und das ist natürlich schon eine Sache, wo man durchaus vorstellen kann, dass das auch im Ruhestand noch Spaß macht.
Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Also hoffentlich sehen wir Sie dann auch ein wenig flitzen durch die Stadt, auch mit Fotoapparat.
Ja, wird nicht ausbleiben.
Haben Sie eigentlich mal darüber nachgedacht, ob Sie das Tagblatt einmal fragen, ob Sie nicht einmal wieder einen Praktikumtag machen können? Also so, weiß nicht, Star, Fotograf?
Also ich selber?
Ja, jetzt so in Ihrem Alter jetzt?
Ja, sagen wir so, wenn sollte die politische Arbeit vorbei sein, vielleicht kehre ich zurück zu den Wurzeln und mache für 10 Pfennig die Zeile wieder weiter.
Sehr schön. Ich habe noch 2 Standardfragen, die ich jeden Gast frage. Und die erste ist, welcher Ort in Schwabach für Sie mit der Lieblingsort ist?
Schwabach hat ein paar schöne Orte.
Ja.
Also, wo ich gerne unterwegs bin, ist entlang des Nadlersbaches raus zum Reitstall, da diesen Weg. Da sind ein paar schöne Punkte dabei, die einen auch an frühe Jahre erinnern. Das Thema hatten wir schon einmal heute. Und ich sage auch, dass ich natürlich schon unseren Marktplatz mag. Gerade auch die Ecke vom Pferdebrunnen, wo ich entdeckt habe, dass der 200 Jahre alt wird.
Haben Sie ein paar Bilder? Ja, ne?
Da. Das ist, habe ich, da ist immer diese Osterfeier da mit der Verzierung mit den Ostereiern. Und da bin ich immer Grußwortredner und Schirmherr. Und dann habe ich das mal festgestellt, dass der Brunnen im Jahre 1823 erbaut wurde. Und hab vorgeschlagen, dass man doch ein Brunnenfest machen könnte. Und so der Oberbürgermeister hat es aufgegriffen. Und jetzt haben wir gemeinsam dafür geworben, dass am Bleinreichnamstag, also erst nach der Prozession, und die Schwabanesen richten es aus, ein Brunnenfest, 200 Jahre Pferdebrunnen stattfindet. Insofern ja. ist es vielleicht das ein Stück weit der Lieblingsplatz.
Okay, okay. Aber wussten Sie das vorher schon, dass das ungefähr um die Zeit jetzt ist?
Ich habe nachgeschaut. Das Paradoxe ist, ich wollte für das Grußwort ein bisschen ausholen, was es mit dem Pferdebrunnen auf sich hat.
Ja.
Dann habe ich ein Geheft über Schwabach rausgezogen, das vor 40 Jahren erschienen ist. Da sehe ich ein großes Bild vom Pferdebrunnen und dabei stand, dass der 1823 eingeweiht wurde.
Okay.
Und dann schaue ich nach zum auf den Bildnachweis, dann habe ich das Foto gemacht damals. Und dann habe ich das mit in die Rede eingebaut.
Ja.
Und dann haben allerdings alle festgestellt und haben gesagt, mein Gott, so wenig schaut man auf das, was auf Aufschriften steht. Es steht nämlich auf dem Brunnen ganz groß, erbaut 1823, steht ganz vorne drauf.
Okay.
Und keinem ist es aufgefallen.
Ja, das stimmt. Also, ist es Richtung Marktplatz oder ist es Richtung...
Richtung Marktplatz.
Ah, okay.
Also, man geht 100-mal vorbei oder 1000-mal vorbei. Dort steht erbaut 1823.
Ja.
Erst im Buch, wie ich nachgeschaut habe für das Grußwort, habe ich entdeckt, aber das hat kein anderer bisher gemerkt.
Okay.
Aber der Oberbürgermeister ist gleich darauf eingestiegen, ganz gute Zusammenarbeit.
Mhm.
Und haben wir gesagt, das wäre doch eigentlich anders, dass man dort an dem Tag ein Brunnenfest feiert und,
ja.
und dann haben wir ausgelobt, gibt es von jedem 200 Euro, wer das macht, also welcher Verein.
Ja.
Die Schwabanesen machen jetzt ein kleines Brunnenfest und vielleicht ist der Auftakt, dass da öfters auch ein Pferdebrunnenfest in Schwabach sein wird.
Das wäre doch super. Da bin ich mal gespannt, wie das so ist. Okay, meine letzte Frage ist, was macht Schwabach zu Ihrer Stadt?
Die Tatsache, dass Schwabach eine Brückenstadt ist zwischen der Großstadt und dem Umland.
Mhm.
Also die Faszination dieser Stadt für mich ist, wenn du nach Norden fährst, hast du das großstädtische Angebot, hast du die Kliniken, hast du alles, was du auf dieser Welt kaufen möchtest.
Mhm.
Und wenn du in den Süden fährst, also südlich, hast du eine wunderschöne Waldwiesenflur zum Joggen, zum Spazierengehen, schöne Wirtshäuser am Land und alles, was eigentlich etwas das ländliche Leben bereichert.
Mhm.
Und diese Brückenfunktion, das finde ich das Faszinierende an Schwabach. Und seine Geschichte auch, seine Bauten, seine Kirchen, alles, glaube ich, als Ganzes ist eine geschlossene, sage ich jetzt mal, eine wunderbar geschlossene Stadt, aber geöffnet für alle Menschen, die kommen. Wir waren immer sehr aufnahmebereit, die Schwabacher, von den Franzosen bis hin jetzt zu den Flüchtlingen aus der Ukraine.
Mhm.
Ich glaube, wir haben hier viele Schwaber haben das Herz am rechten Fleck und es ist ein Leben und Leben lassen. Das gefällt mir an dieser Stadt und darum arbeite ich gern für sie. Und ich aber auch nach wie vor würde ich nicht komplett wegziehen wollen und ganz nach München ziehen würde ich mit Sicherheit nicht, sondern ich hänge schon an dieser Stadt und immerhin das Haus, in dem ich lebe, letztlich geboren wurde. Gut, das war im Krankenhaus, genau, ab dem dritten Tag war ich hier.
Ja.
Ist letztlich eines, wo auch für mich die eigene Geschichte mit Schwabach so verbunden hat, dass ich für diese Stadt nur werben kann.
Sehr schön. Haben Sie noch ein paar letzte Worte? Oder können wir das gefährlich, einen Politiker das zu fragen?
Nee, aber ich bin der Meinung, dass man Politik ernsthaft betreiben muss, aber nie die Menschlichkeit dabei vergessen darf. Und immer auch einen Schuss Humor noch im Leben mitnehmen muss. Weil ich der Meinung bin, dass, und damit komme ich wieder zu dem Wort Gelassenheit, dass man mit Ruhe und Gelassenheit Probleme leichter lösen kann als mit Panik und Hektik.
Das klingt doch sehr gut. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Karl Freller, dass ich bei Ihnen sein durfte, Sie bei mir. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag jetzt dann im Stadtrat.
Stadtrat. Danke Ihnen.
Dr. Karl Freller ahmet dazu. Der ist doch bei der CSU. Von einem Plakat kennst den Adu. Das ist mein Schwabach.
Also mein ganzer Lebensweg zieht sich die Fotografie wie ein roter Faden durch. Ganz unten wäre ein guter Slogan. Und jetzt kommst du als Staatssekretär wieder und der Direktor hat dann gesagt, man sei sehr stolz, dass ich an dieser Schule Schüler war.
Das ist mein Schwabach.